Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Totschlag. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes. Ja, wir sind heute in unserem, würde ich sagen, neuen Studio. Raffi hat sich nämlich ein Mini-Mischpult hier auf diesen Schreibtisch gestellt.
Wusste, dass jetzt gepöbelt wird.
Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben so einen IKEA-Schreibtisch. Wie groß ist der IKEA-Schreibtisch? Was würdest du sagen?
1,40 breit, das Mischpult hat einen Meter.
Ja, also ich darf hier in so einer ganz kleinen Ecke sitzen mit meinem Laptop und Raffi sieht jetzt aus wie so ein Top-Producer auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, immer wenn Raphael sich neuen Producing-Kram holt, dann sagt er auch immer, ja Kathi, das ist aber auch gut für den Podcast. Also muss ich da eigentlich schon dann direkt meine Fresse halten, weil recht hat er ja.
Plot-Twist ist meistens nur eine Ausrede, damit ich mir neuen Scheiß kaufe.
Du kannst doch kaufen, was du willst. Was mich nur viel mehr verwundert, warum auf deinem Mischpult ein Foto von, wer ist das?
Roy Black.
Roy Black. Ist das der mit den Tigern?
Nee, das sind Siegfried und Roy, Kathi.
Okay. Ah, das ist der Schlagersänger, ne?
Ja.
Bekanntestes Lied von Roy Black. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Sprachaussetzer, ich weiß auch nicht.
Sorry, Rex Gildo. Ja, hier.
Jetzt haben wir
Fiesta Mexicana. Und
nein, das ist doch nicht Rex Gildo.
Natürlich ist das Rex Gildo und auf der Geburtstagskarte, deswegen habe ich die geholt, ist er eben drauf, hinten dran so ein Tannenbaum und es steht drauf, alles Gute zum Geburtstag, viel Fiesta und ein kräftiges Hossa. Ja, das fand ich lustig.
Ist auch lustig. Aber ist Fiesta Mexicana nicht von Gildo Horn? Jetzt sind wir komplett.
Du bist komplett weg. Ja. Nee, das ist von Rex Gildo.
Also wir haben jetzt Roy Black, Gildo Horn, dann Rex Gildo. Mhm. Und Roy Black. Mhm. Und wer ist das jetzt? Rex Gildo.
Rex Gildo, ja.
Und das ist das der sich aus dem Fenster gestürzt hat?
Ich glaube, ja.
Ja, okay, dann haben wir jetzt ja aber ein Andenken an ihn hier. Und Rex hört uns jetzt auch bei der heutigen Folge zu. Wir sind auf jeden Fall gut ausgestattet. Ich habe hier eine Wärmeflasche, eine Kuscheldecke. Raffi hat Schokoladenbrot von zu Hause aus dem Saarland mitgebracht. Magst du kurz mal den ZuhörerInnen erzählen, isst du jetzt vorm Mikro?
Klar. Maris.
Geschmackstest?
1A.
Schokoladenbrot müsst ihr euch vorstellen, das gibt es immer einmal nur an Weihnachten. Wir prügeln uns da drum. Es ist so wie kleine Kuchenstückchen eigentlich. Ja, kann man doch
ja,
so
aber
sagen.
Aber mit Schokolade überzogen und Schokoladenstückchen drin.
Ja, also schon sehr, sehr geil. Und hat deine Mama auch Zimtwaffeln eingepackt?
Nee, wollte ich keine.
Okay, naja, gut. Ja, wir sind auf jeden Fall super gut ausgestattet mit Essen und wir hoffen, ihr habt auch genügend leckere Weihnachtskekse am Start und kuschelt euch jetzt ein. Denn wie besprochen, gibt es heute den zweiten Teil unserer Folge Schweigen brechen. Das heißt, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, das müsst ihr heute auf jeden Fall machen. Sonst könnt ihr euch ja immer einfach die Folgen aussuchen, die ihr hören wollt. Aber heute müsst ihr auf jeden Fall die letzte Folge Schweigen brechen Teil 1 vorher hören, damit ihr jetzt versteht, worum es hier geht. Und ja, bevor wir in dem Fall weitermachen, habe ich gedacht, wir machen so ein kleines Recap und dafür frage ich den Raffi mal, was ihm so hängen geblieben ist und ob er den ZuhörerInnen nochmal erklären kann, was im ersten Teil passiert ist. Und ich helfe dir dann, wenn du Details vergisst.
Also es geht um Julia. Julia hat einen neuen Freund. Den Namen habe ich vergessen, aber das spielt vielleicht auch gar keine so große Rolle.
Sven heißt er.
Sven. Und Sven hat eine Geschichte, denn Sven hat schon mehrere Frauen wie Julia getroffen und sie als seine Freundin, sie zu seinen Freundinnen gemacht, sage ich mal bewusst so.
Und zu seinen Ehefrauen.
Und seinen Ehefrauen, denn er manipuliert seine Partnerinnen. Nimmt sie finanziell aus, teilweise verspricht ihnen Großes und
körperliche Gewalt war auch dabei bei einer Ehefrau.
Stimmt.
Hat Kinder mit der einen Ehefrau.
Hat Kinder, die er verschweigt, auch öffentlich. Und bei Julia ist es so, dass er ihr verspricht, mit ihr nach Schweden auszuwandern, ihr ihren großen Traum zu erfüllen, den er auch als den seinen ausgibt. Sie werden dabei begleitet von dem Vox-Format.
Goodbye Deutschland.
Goodbye genau. Deutschland.
Da muss ich vielleicht kurz einhaken. Nach der ersten Folge hatte Julia mir geschrieben. Und zwar hatte ich ja in der ersten Folge erzählt, dass die beiden sich bei einem Spaziergang, bei Julias alltäglichem, sage ich mal, bei ihrer Spaziergangrunde kennenlernen. Dem ist allerdings nicht so. Die haben sich wirklich bei einer Husky-Wanderung kennengelernt. Und da halt über die Facebook-Gruppe, die diese Husky-Wanderung quasi organisiert hat. Das will ich auf jeden Fall noch richtig stellen, weil man ja ganz viel aus den Medien und Zeitungen kriegt und das natürlich auch nicht immer richtige Infos sind. Auch vielleicht für dich ganz interessant, Raffi.
Okay.
Genau, und wie Raffi schon gesagt hat, Goodbye Deutschland begleitet sie jetzt quasi nach Schwedisch-Lappland zu reisen, beziehungsweise sie wandern ja auch sogar aus. Aber da ist ja jemand, der das nicht so ganz gut findet, dass Julia das mit dem Sven macht.
Genau, also Julias Vater durchschaut den Sven, dass er etwas vorgibt, was er nicht ist, und stellt auch Nachforschungen an. Und er entdeckt eben, dass Julias Mutter verschwunden ist. Sie soll angeblich mit nach Schweden gereist sein, kann das sein?
Genau, die Nachbarn sagen ihm wie, der Sven hat uns doch erzählt, seine Mama ist mit ihm nach Schweden gegangen. Und da gehen natürlich dann beim Vater die Alarmglocken an, weil er weiß, okay, die Mutter ist nicht mit ihm in Schweden und die Frau Hildebrand, die Heidemarie Hildebrand, gilt als vermisst. So.
Genau, und Julias Vater macht sich dann eben auf nach Schweden. Das Team von Vox ist dann mittlerweile auch abgereist und man könnte sagen, es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit für Julias Papa, dass er eben rechtzeitig zu Julia kommt und sie mit nach Hause nehmen kann.
Und was vielleicht noch wichtig ist, Sven weiß auch jetzt, dass man ihm auf der Spur ist, weil es ist so, dass Svens Vater ist im Altenheim und da haben die natürlich auch die Nachbarn und der Vater von Julia nachgefragt und dann hat sich das Altenheim auch beim Sven gemeldet oder andersrum und haben ihm dann gesagt, ja, hier wurde übrigens nach ihrer Mutter gefragt. Also er ist jetzt schon so ein bisschen vorgewarnt und wie wir aus dem ersten Teil wissen, ist das immer so, wenn der Sven sich so ein bisschen auf die Schliche gekommen fühlt oder merkt, dass er aufgedeckt wird, dass er da sehr, sehr unberechenbar wird. Und genau, wir starten jetzt quasi damit, dass Julias Vater jetzt auf dem Weg nach Schweden ist mit dem Auto, tatsächlich 36 Stunden lang, um zu versuchen, seine Tochter da rauszukriegen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt weiter an mit dem zweiten Teil. Ja, vorab noch die Triggerwarnung. Wir reden in der heutigen Folge unter anderem über psychische und physische Gewalt. Und darüber hinaus sprechen wir am Ende auch noch ein bisschen über das Thema Narzissmus und bestimmte Hilfsangebote für Betroffene, die mit Narzissten oder NarzisstInnen zu tun hatten. Holger sitzt im Auto, den Blick auf die Straße. Obwohl er noch 36 Stunden vor sich hat, denkt er nichtmals dran, Pausen zu machen. Er hat nur seine Tochter Julia im Kopf. Sein Handy klingelt, es ist die Polizei. Diese teilt ihm mit, dass Sven sich bereits eigenständig bei der Polizei gemeldet hat. Er erzählt den PolizistInnen, dass die Mutter sich nicht aus Schweden melden könne, da sie wegen Depressionen in einem schwedischen Krankenhaus sei und keine Kraft hätte, sich zu melden. Sven lügt weiter. Er weiß, er ist in Gefahr. Er weiß, nun werden Fragen gestellt. Julia darf das nicht erfahren. Holger weiß, Sven wird etwas unternehmen. Er lügt und das ohne Scham. Holger fühlt, dass dieser Mann zu allem in der Lage wäre. Er greift zum Telefon und ruft Julia aus dem Auto an. Kind, du bist in Lebensgefahr. Verlass bitte sofort das Haus. Julia guckt Sven an, als sie diese Worte hört. Sven guckt zurück, guckt ihr intensiv in die Augen. Wieso sollte ich in Lebensgefahr sein? Rasselt es Julia durch den Kopf. Aber er liebt mich doch. Holger legt auf, weil er nicht will, dass Sven etwas mitbekommt. Er hat Angst, dass er Julias Reaktion merkt, die so langsam dann doch in Panik gerät. Julia geht heimlich mit dem Handy raus. Holger, ihr Vater, ruft doch mal zurück und fragt, ob ihr jemand helfen kann. Ob ihr jemand helfen kann, sie da rauszuholen, bis er endlich bei ihr sei. Julia weiß, ihr Vater meint es ernst. Julia sieht, dass noch ein Handwerker vor Ort ist, der gerade am Haus gearbeitet hat. Holger bittet diesen am Telefon, etwas weiter entfernt vom Haus zu warten. Er solle Julia dort einsammeln und mit ihr irgendwo hinfahren, wo sie in Sicherheit ist, und dort warten, bis er ankommt. Julia leint Sura ihren geliebten Husky an und versucht, sich nichts anmerken zu lassen und geht zu dem Auto des Handwerkers. Julia legt sich den Sicherheitsgurt an. Als Sven sieht, dass Julia in einem anderen Auto sitzt, rennt er aus dem Haus heraus, springt in seinen Land Rover und fährt den beiden hinterher. Er überholt die beiden auf der glatten Eisstraße und bremst die beiden gefährlich aus. Sven steigt aus. Ganz langsam kommt er auf das Auto zu, in dem Julia und der Handwerker sitzen. Er zeigt mit dem Finger auf Julia. Sofort weiß Julia, diese Geste bedeutet nichts Gutes. Sie heißt, dich hole ich mir. Trotzdem schaffen sie es irgendwie zu wenden und fahren zu einem Nachbarhaus, wo sie die Nacht verbringen können. Julia betete in dieser Nacht, dass Sven ihn nicht mehr hinterherfahren würde. Und das tat er auch nicht. Am nächsten Tag kehrt Julia mutig in das Haus von ihr und Sven zurück. Alleine, ohne Hilfe. Das Haus schien verlassen. Julia war sich bewusst, in welcher Gefahr sie nun stand. Wusste aber auch, dass sie ihre Hunde nicht alleine lassen konnte. Bei jedem Geräusch in der Nacht hatte Julia Angst, er würde zurückkehren, würde sie holen kommen. Sven bombardiert sie in dieser Nacht mit tausenden Nachrichten auf WhatsApp, dass er sich umbringen würde, dass er sie in dieser Situation nicht mehr beschützen könne und wie sie den Hunden das überhaupt alles antun könne. Währenddessen ist Julias Vater völlig übermüdet. Und nur noch wenige Stunden trennen ihn von der Rettung seiner Tochter. Keine Pausen hat er gemacht, konnte die Straßen fast nicht mehr sehen. Holger erzählt, er hätte auf der Fahrt nach völliger Übermüdung irgendwann seinen verstorbenen Vater auf einem Baum mit dem Sensemann sitzen sehen. Sein verstorbener Vater habe die Sense des Sensemanns festgehalten. Er glaube, so habe sein Vater ihn beschützt und auf ihn aufgepasst. Und er hat es tatsächlich geschafft. Nach der langen Fahrt ist es soweit. Holger ist am Haus angekommen, kann seine Tochter Julia oder auch Juli, wie er sie nennt, in den Arm nehmen. Eine Last fällt ihm von den Schultern. Holger sagt Julia, sie soll so schnell wie möglich ihre Sachen packen. Noch einmal ganz genau erzählt er seiner Tochter, dass Sven behauptet, seine Mutter wäre bei ihm in Schweden und dass niemand Svens Mutter in seiner Heimat Herzberg gesehen habe. Julia merkt, wie Stück für Stück ihre Welt zusammenbricht. Die Vorstellung über Sven brach zusammen. Holger hatte sogar eine Sprachnachricht von den Nachbarn von Sven dabei, die bestätigten, dass er mehrere Ehen und auch Kinder hatte. Die letzten Monate ihres Lebens waren also auf Lügen und Manipulationen von Sven aufgebaut. Julia und ihr Vater machen sich gemeinsam auf den Weg. Auf den Weg nach Hause, in Sicherheit. Während der Fahrt beginnt Julia immer mehr zu realisieren. Die Gedanken in ihrem Kopf finden keinen Halt. Wie konnte das nur geschehen? Viele Dinge fangen auf einmal an, Sinn zu ergeben. In dem Auto, in dem Julia und ihr Vater fahren, finden sie eine Brieftasche. Dort enthalten die Krankenkassenkarte von Heidemarie Hildebrand, Svens Mutter. Die beiden stecken die Unterlagen in eine Brieftasche, um sie in den nächsten Tagen bei der Rostocker Polizei abzugeben. Und währenddessen ist Sven auf der Flucht. Denn auch die Polizei weiß nun, Sven lügt. Und seine Vorstrafen lassen ihn auch nicht gerade unschuldig aussehen. Die ErmittlerInnen arbeiten nun eng mit der schwedischen Polizei zusammen und fahnden nach Sven. Fahnden nach ihm als Hauptverdächtigen. Doch wie Sven überhaupt finden? In Deutschland beginnen mittlerweile die Ermittlungen gegen Sven. Seine Mutter, Heidemarie Hildebrand, wird nun auf Hochtouren gesucht. Doch Sven könnte überall in Lappland sein. Währenddessen schickt er weiter WhatsApp-Nachrichten an Julia. Auch nachdem Julia in Deutschland angekommen ist. Julia, was ist mit dem Haus? Julia, das wirst du bereuen. Schade, dass wir nach 9 Monaten Beziehung nicht mal normal miteinander reden können. Nichts? Gibst du mir keine Antwort? Julia, Ich gebe dir noch 2 Stunden. Nachricht für Nachricht. Und am 26. April finden die ErmittlerInnen in Herzberg die Leiche von Heidemarie Hildebrandt. Einbetoniert in ihrem geliebten Blumenbeet. Eingerollt in einen Teppich, mit Plastikfolie umwickelt und mit Kabeln zugebunden. Heidemarie liebte es, ihre Blumen und ihren Garten zu pflegen. Das war ihr allergrößtes Hobby. Bei der Obduktion fand man starke Gewalteinwirkungen an Kopf und Rumpf. Die Todesursache war ein schweres Schädelhirntrauma. Die Frau, die ihrem Sohn alles gegeben hatte und ihm sogar vieles verziehen hatte, einen Krieg erlebt hat, wurde von einem ihrer engsten Vertrauten, ihrem eigenen Sohn, ermordet. Und dieser befindet sich zu dem Zeitpunkt der Geschichte noch immer auf freiem Fuß. Julia erfährt von der Presse, was mit der Mutter von Sven passiert ist. Sie kann kaum glauben, was sie da liest. Doch Julia erinnert sich. Sie erinnert sich an einen Tag, an dem sie ganz nah der Leiche von Svens Mutter war. In einer WhatsApp-Nachricht schreibt Sven Julia, dass es Streit wegen des Hauses gegeben hatte. Er könne sich nicht mehr anhören, dass seine Mutter überfordert sei mit dem Haus, aber das Haus auch nicht verkaufen wolle. Er müsse da jetzt mal ernst mit seiner Mutter drüber reden. Die Polizei stellte fest, dass am 22.09.2017 der Tattag gewesen sein musste. Julia erinnert sich, dass Sven und sie beide gemeinsam am 30.09. noch im Elternhaus der Hildebrandts waren. Nach dem Mord war Julia also im Haus der Hildebrandts gewesen. Zu dem Zeitpunkt ahnte Julia noch nichts davon. Ahnte nichts, dass sie nur wenige Meter entfernt von der Leiche stand. Als sie im Haus ankommen, erzählt Sven Julia, dass sein Vater schwer gestürzt sei und sein Vater nun in einem Pflegeheim saß und ebenfalls auch seine Mutter in einem Pflegeheim aufgenommen wurde. Sie solle doch jetzt bitte im Auto warten. Doch als Sven auch nach einiger Zeit nicht zurückkommt, entschloss sie sich doch mal hinterher zu gehen. Als sie den Flur des Hauses betritt und nach Sven ruft, geht sie die Treppe hoch. Sven dreht sich um und erschrickt. »Julia, was machst du denn hier?« Julia sagt ihm, sie wolle ihm helfen. »Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Warte doch jetzt bitte einfach mal im Auto.« Julia geht wie befohlen zum Auto zurück. Aus dem Augenwinkel sieht sie, dass die Couch anders steht als sonst. Und noch etwas sieht sie. Massen von Blut auf der Couch. Auch der Wintergarten sieht irgendwie anders aus, denkt sich Julia. Pflanzen verschoben. Und hinter den Pflanzen liegt ein großer Teppich. Eingerollt. Doch plötzlich stand wieder Sven hinter ihr, kurz bevor sie wieder beim Auto war. »Was machst du denn jetzt immer noch hier? Ich hab doch schon gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht.« Julia fragt Sven, die davon ausging, dass das Blut von Svens gestürztem Vater sei, warum er das ganze Blut denn nicht wegmachen würde. Das sei ja ein super schrecklicher Anblick. Du warst doch jetzt schon mehrfach hier, seitdem dein Papa im Altenheim ist. Sven sagt ihr etwas unhöflich zurück, dass er doch bisher überhaupt keine Zeit gehabt hätte. Julia schüttelt nur den Kopf, aber sie glaubt ihm die Geschichte, ist aber trotzdem schockiert vom vielen Blut. Unwissend, dass sie gerade einen Tatort verlassen hat und unwissend, dass im eingerollten Teppich Svens Mutter liegt. Bis heute sagt Julia, dass sie ihre damals naive Art wahrscheinlich beschützt habe. Hätte sie herausgefunden, was dort passiert sei, sei sie sich nicht sicher, ob sie nicht ebenfalls beseitigt worden wäre. 2 Wochen, nachdem Julia wieder in Deutschland war, beschließt sie, noch einmal zurückzureisen. Zurück nach Schweden, um ihre letzten Sachen zu holen. Selbst wenn sie Gefahr läuft, dort Sven zu treffen, der immer noch auf der Flucht ist. Die Polizei gab Julia das Okay und gaben ihr ein GPS-Gerät, das sie an ihr Auto machen sollte. Falls etwas passieren würde, sei auch die schwedische Polizei informiert. Mittlerweile gibt es sogar einen internationalen Haftbefehl gegen Sven Hildebrandt. Doch Julia reist nicht alleine. Sie nimmt ihren Vater mit. 60 Kilometer vor der Ankunft sagt die schwedische Polizei ihre Hilfe ab, da sie einen anderen wichtigen Einsatz haben. Die Polizei rät ihnen umzukehren. Es sei zu gefährlich. Aber Julia will nicht umkehren. Sie will nur ihre geliebten Sachen wieder haben. Am Haus angekommen, befiehlt Julias Vater, ihr im Auto zu bleiben. er würde in das Haus reingehen. Doch etwas kommt ihm komisch vor. Das ganze Haus riecht nach Gas und Feuer. Von Sven keine Spur. Julia sagt, dass sie überlege, wenn sie an Svens Stelle sei, dass er sich doch nicht dort aufhalten würde, wo man ihn suchen würde, sondern vielleicht etwas weiter entfernt ein Versteck suche. Julia hat da so ein Gefühl, dass er sich eventuell auf der Hauptstraße befinden könnte, auf einem Forstweg. Die Polizei in Deutschland ist etwas verdutzt darüber, dass Julia und ihr Vater einen nicht abgesprochenen Weg fahren. Aber Julia ist sich sicher, irgendwo hier muss er sein. Wetten, er steht da, Papa, wetten, er steht da, ich spüre das, sagt Julia. Und Julia hat recht. Ein Land Rover in Rot steht vor ihnen. Julia zückt ihr Handy und ruft die Polizei, die deutsche und die schwedische. Julias Vater setzt den Wagen zurück. Doch urplötzlich setzt der rote Land Rover an. Ganz langsam. In Schrittgeschwindigkeit. Er kommt immer näher und rollt an ihnen vorbei. Den Blick starr geradeaus. Als er schon fast an ihnen vorbeigerollt war, drückt Sven in die Pedale. Die Räder drehen durch. Julia und ihr Vater fahren hinterher, können gerade noch sehen, wo Sven abbiegt, bevor sie ihn verlieren. Julia gibt die Richtung der Polizei sofort weiter. Keine 5 Minuten dauert es und die ersten Hubschrauber sind in der Luft. Straßensperrungen wurden veranlasst. Sie haben ihn. Sven werden die Handschellen angelegt. Sofort wird er von der schwedischen Polizei nach Deutschland überführt. Am 27. November 2018 startet der Prozess gegen Sven Hildebrandt vor dem Landgericht Göttingen. Er betritt im Schlabberlook den Raum und schweigt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Freiheitsstrafe. Er wird beschuldigt, seine Mutter Heidemarie Hildebrandt aus Habgier umgebracht zu haben. Seine Verteidigung plädiert auf Freispruch. Sven wirkt locker. Im Gerichtssaal darf auch Sarah Hildebrandt, Svens erste Ehefrau, ihre Geschichte erzählen. Auch andere Frauen konnten berichten, was sie in den Jahren mit Sven erlebt hatten. Doch Sven schaut die Frauen dabei nicht an, malt Blümchen und Herzen auf einen Notizblock. Auch bei Julias Aussage schaut Sven feige weg. Keine Reaktion. Sven selbst gibt die Schuld seinem dementen Vater Alfred Hildebrandt. Doch die Beweise und das Verhalten von Sven sowie die Aussagen der anderen Frauen lassen das Gericht entscheiden. Sven wird zu 13 Jahren Haft an dem Mord seiner Mutter verurteilt. Allerdings kann das Motiv Habgier nicht nachgewiesen werden. Für die Doku Der Albtraummann von Stern Crime gibt Sven Hildebrandt Interviews. Doch nach nur wenigen Gesprächen bricht der Kontakt in die JVA Rosdorf ab. Die JVA untersagt Hildebrandt Interviews zu geben, damit er sich nicht mehr in der Öffentlichkeit selbst darstellen kann. Und das ist, wie ich zumindest finde, eine ziemlich gute Sache. Denn vielmehr sollten nun diejenigen zu Wort kommen, die Überlebenden von Svens Verhalten sind. Seine Kinder und seine Ex-Frauen und auch Julia. Denn auch Julia wird laut, macht sich stark, kämpft sich zurück ins Leben. Möchte andere Leute darüber aufklären, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn sie in toxischen Beziehungen landen oder an NarzisstInnen geraten. Gibt anderen Betroffenen Mut, sich Hilfe zu holen und nicht zu schweigen. Auf ihrer eigenen Webseite schweigenbrechen.de schreibt Julia Siefert: Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen, inspirieren und motivieren, mir zu folgen. Aus der Opferrolle auszutreten und ihr Schweigen auch zu brechen. Der erste Schritt hierfür ist getan. Ich habe mein Schweigen gebrochen und meinen biografischen Stachel offengelegt. Mit meiner Lebensgeschichte möchte ich warnen, aufklären, schützen und sensibilisieren. Auf eine manipulative Täuschung hereinzufallen, das kann jedem passieren. Nicht nur in der Liebe. Auch in der Familie, im Job, in Freundschaften oder in anderen Bereichen. Ich möchte helfen. Ja, Raffi, das war jetzt die Auflösung zum zweiten Teil. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, man hatte es schon so ein bisschen im Gespür, dass der Sven natürlich verantwortlich ist für das Verschwinden und letztlich natürlich dann auch für den Tod seiner Mutter. Ich habe jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch irgendwie aus dem Iglu schlüpft in Schweden.
Okay.
Und ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er so wenig dafür getan hat, an Julia dran zu kommen.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, er war ja, er hat sie ja dann schon in Ruhe gelassen, nachdem sie da weggefahren ist.
Ja, ich glaube, er wusste halt, die Schlinge um seinen Hals zieht sich immer enger, ne?
Ja, aber er ist ja dann doch 2 Wochen noch in Schweden geblieben. Ich an seiner Stelle hätte mich direkt, als sie abgehauen ist, in den Flieger gesetzt und wäre irgendwohin abgehauen, weil da war ja noch nicht, da gab es ja noch keinen Haftbefehl und gar nichts.
Ja, aber weißt du was, ich glaube, das ist ja dieses Krankhafte an ihm, sage ich mal, dieses mit aller Macht da bleiben wollen. Ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat. Und er hatte ja selber auch 4 eigene Huskies noch gehabt, die er da am Start hatte, ne?
Ich glaube nicht, dass er sich Scheiß für die Hunde interessiert hat.
Nee, glaube, hat auch Julia am Ende selbst so gesagt. Leider. Ich fand das so schrecklich, dann irgendwie die ganze Story noch mit den Hunden drumherum. Ja, weiß ich nicht. Alles irgendwie, also einfach generell ja, eine schreckliche Story. Auch diese Vorstellung, dass Julia in dem Haus stand, wo die Mutter schon tot war.
Ja, das fand ich auch spooky.
Das ist super, super
da hatte
spooky.
Das hast du ganz richtig gesagt, oder sie hat es letztlich richtig gesagt. Die hatte da echt Glück, dass sie
das geglaubt hat, dass sie ihm das geglaubt hat.
Dass sie da einfach, ich sag das jetzt mal ein bisschen krass, hörig war.
Nö, also, aber
dass sie halt einfach dann ihm seinen Befehlen befolgt ist. Ich sag das bewusst so ein bisschen krasser.
Ja, und ihm die Geschichte geglaubt hat, dass das Blut von dem Sturz vom Vater ist, der im Pflegeheim dann gelandet ist.
Genau, genau.
Wobei das ja auch wirklich schon, wie sie auch sagt, das hat sie irgendwie verstört. Warum macht man das viele Blut nicht weg? In dem Moment, sie hat gar nicht so weit gedacht. Sie hat, ne, das nee, war ihr Trauma.
Guck mal, die ist verknallt in den, denkt, das ist die große Liebe. Die wollen hier bald abhauen nach Schweden. Da siehst du das nicht.
Nee. Und ich denke mal halt auch, das kommt dann nochmal dazu, wenn du so deinen Traum vor Augen hast, dann versuchst du auch, das sagt sie auch selber in der Doku später nochmal, die Doku heißt übrigens Sterncrime, der Albtraummann, ich habe das auf TV Now geguckt, das ist eine 4-teilige Doku, die ist super, da kriegt ihr auch nochmal ganz, ganz viele Informationen und da sagt sie auch selber nochmal, wenn man dann auch so, man will dann ja auch selbst nicht sagen, okay, ich gebe das jetzt auf, so, sie hat sich auch immer selbst gesagt, aber das ist doch Liebe. Und bei Liebe muss ich jemandem vertrauen, selbst wenn da Rechnungen ankommen, die gar nicht so sauber sind. Ne, und er hat ihr dann auch gesagt, was ist das denn, vertraust du mir nicht? Ne?
Ja, aber das ist genau das, ich glaube, da muss man auch nochmal drauf hinweisen, wie der manipuliert hat. Also der geht ja dann genau hin und macht dann solche Vorwürfe, immer kombiniert mit dann aber auch Liebesbekundungen und kriegt das halt so hin, dass er zum Opfer wird.
Ja, wo du gerade diese
So wirkt das zumindest auf mich, wo du das jetzt noch mal erwähnt hast.
Wo du gerade diese ganzen Liebesbekundungen sagst, die Julia hat in der Doku, zeigt sie auch, sie hat eine ganz süße Idee eigentlich für jemanden, der es wirklich verdient hat. Da sie viel am Anfang über WhatsApp geschrieben hat, hat sie so ein Buch binden lassen über ihre WhatsApp-Nachrichten. Das heißt, sie hat auch diese ganzen Verläufe noch, auch dem, wo ihr geschrieben hat, ich muss mal mit meiner Mutter ein ernstes Wörtchen klären und so.
Oh Mann, ey.
Ja, das ist echt. Und du sagst ja gerade so diese Liebesbekundung, ne? Auch nachdem dann Schluss war, dann war es ja auch immer mal wieder so, dann, dass er ihr so.
Nachdem Schluss war, ist gut gesagt.
Ja, dass er sie mit Liebe überschüttet hat. Und da gibt es den Begriff des sogenannten Love-Bombings. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee.
Ist auch so ein Klassiker eigentlich, den man so im ja, narzisstisch-persönlichkeitsgestörten Bereich oft sieht. Ich möchte jetzt hier nochmal sagen, wir sind wirklich keine ExpertInnen zu dem Thema, aber wir unterhalten uns einfach hier in dem Podcast drüber und ja, wir können uns immer eines Besseren belehren auf jeden Fall. Also Lovebombing bedeutet übersetzt so viel wie jemanden mit Liebe überschütten. Lovebomber oder Bomberinnen schenken ihren PartnerInnen extrem viel Aufmerksamkeit und Zuneigung, aber nur so lange, wie sie sich den Vorstellungen verhalten, also
Entsprechend verhalten.
Ja. Siehst du ja auch bei den Ex-Frauen, ne? So. Solange ja, die nach
sie
seiner.
Und dann
genau, solange sie nach seiner ja, Nase tanzen. Ja, kriegen sie auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und Zuneigung oder kriegen halt einfach einen Laden geschenkt, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. So hier, die eine Ex-Frau hat ja, das war ja auch total perfide, dass sie ihr sagt, ich schenke dir den Laden. Und die Frauen fühlen sich so, okay, ich kann jetzt nicht Nein sagen, weil es ist ja super undankbar. Macht sie aber in dem Moment finanziell abhängig, weil er die ganzen Sachen und Dinge da unterschreibt in den Namen der Frauen.
Ja, ja, das ist ja dann auch das Gemeine daran, dass er, das ist noch nicht mal sein Geld ist, was er da ausgibt, sondern das ist ja immer, okay, nochmal andere Frage. Was hat er denn mal, hat er irgendwas gelernt, studiert, als irgendwas gearbeitet? Ist das bekannt?
Ich habe mich, darf ich dir ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock mehr, mich mit dem Otto am Ende zu beschäftigen. Nee, sorry, wirklich. Ja, okay. Ich habe die, also die, wie gesagt, eine Doku war immer so 40, 50 Minuten. Und ich fand es auch, finde ich auch super, dass da wirklich die Frauen zu 90% und Julia und ihr Vater zu Wort kommen.
Ja.
Und ich habe am Ende gedacht, boah ey, und selbst wenn ich da was finde, was kannst du dem denn glauben? Dass der für fucking Bud Spencer Lektor war? Junge, was ist das? Nee,
es kann ja sein, dass
ja, ach so, ja gut, was man in der Doku erfährt, ist so ein bisschen, wie der aufgewachsen ist, wie die Eltern zu ihm waren. Da erzählt er was anderes als die Nachbarn. Die Nachbarn beschreiben das eigentlich als sehr harmonisch. Er selbst erzählt in dem Interview da aus der JVA, dass es sehr viel von den Eltern Leistungsdruck gab, vor allem vom Vater. Die Ex-Frauen erzählen wiederum, dass er die Mutter wie Scheiße behandelt hat. Sein Vater aber auch die Mutter wie Scheiße behandelt hat. Also da weiß man nicht, was hat er damals schon so gesehen, wie man Frauen behandelt. Hier wieder mein Lieblingswort Hypothese. Aber das erfährt man halt so ein bisschen in der Dokumentation.
Ja, ich meine, irgendwoher muss diese Persönlichkeit oder muss das Verhalten ja auch kommen, was er da an den Tag legt.
Ich habe, wo du es jetzt schon anschneidest, mal einen Auszug zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemacht und ich würde das gerne so ein bisschen mit dir durchgehen. Ich habe mir das auch nur so kurz überflogen, würde es gerne einfach Stück für Stück mit dir zusammen durchgehen und wir gucken einfach, was uns dann zu dem Fall dazu einfällt. Ne, das ist jetzt die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Es gibt ja noch den, sage ich mal, normalen Narzissmus. Ich weiß, dass man da immer ein bisschen vorsichtig mit sein muss, aber also ich bin jetzt keine Psychologin oder Psychologin, aber das ist ja wirklich auch anerkannt, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung als, wie nennt man das, nach dem ICD-10-Code. Ist das von der WHO dann? Oder DSMG oder so? Ja, auf jeden Fall von der WHO auch. Ne? Kennt man ja.
Das kann man als Diagnose stellen quasi.
Genau, man kann es als Diagnose stellen, danke. Ich bin schon ein bisschen müde. Genau, also die Definition der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist, es wird als eine andauernde und grundlegende Störung des Selbstwertgefühls bezeichnet. Dabei wird oft das eigene Selbst innerlich abgelehnt, während sich der Narzisst oder die Narzisstin nach außen übertrieben selbstverliebt gibt. Der Patient strebt ständig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Ja, passt doch, 1a.
Ja, brauchst du eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Dann,
also nur für alle, die vielleicht die Details zum Fall jetzt nicht mehr parat haben. Beispiel für nach Anerkennung streben sind die angeblichen beruflichen Erfolge.
Dass er Millionär ist, wie reich er ist.
Streben nach Anerkennung ist auch, dass er sich immer wieder Frauen sucht, obwohl seine Beziehungen ja in die Brüche gehen. Wie viele Leute gibt es, die führen Beziehungen und sagen, wie nach der zweiten oder dritten längerjährigen Beziehung, boah, ich habe keinen Bock mehr und machen erstmal Pause. Aber guck mal, der hat hier eine nach der anderen halt verarscht und das ist natürlich auch so ein Streben nach, ja, nach Anerkennung, nach, ich unterstelle es ihm jetzt mal, nach Liebe ein Stück weit.
Ja, ich denke auch einfach, wie du schon sagst, nach einem Ansehen auch einfach. Er hat ja auch immer vorgegeben, dass er Geld hat, die Frauen in den Urlaub eingeladen, dann aber der eigenen Frau die das Portemonnaie dann aus der Tasche gezogen und dann einfach dann auch so getan, ah ja, habe ich ja gar nicht gesagt, dass das wieder aus der Reinigung gekommen ist, das Portemonnaie, das hat jemand gefunden oder sonst was, keine Ahnung, was er sich da überlegt hat. Ja, also ganz, ganz kurios. Und ja.
Aber lesen wir weiter.
Genau, dann zu den Ursachen, wie sich das entwickeln kann. Hier steht auch extra groß könnte. Folgende Ursachen könnten zur Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeit führen. einem zum Teil die Erziehung. Eltern bestätigen das Kind nicht in seinen Grundbedürfnissen nach Anerkennung und Bewunderung. Was ja nach seinen Aussagen, wie er sagt, dass er sehr unter Druck aufgewachsen würde, dann auch passen würde.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin, da hat es gerade gehupt, ne? Sorry, wir werden hier heute den ganzen Tag bei der Aufnahme unterbrochen. Egal, ob Nachbarn Pakete bringen, ob Nachbarn hier Dinge runterschleppen oder die Autos hupen. Naja, wir machen einfach weiter. Genau, also das würde ja passen. Aber wie gesagt, ich gebe da auf seine Aussagen halt wirklich nichts. Ja, dann fehlerhafte soziale Lernvorgänge in der Kindheit. Das ist natürlich ein Oberbegriff, ne? Generell. Und dann elterliche Neigung zur Instrumentalisierung der Kinder für eigene Bedürfnisse. Mhm. Das halte ich für sehr ein großes, für ein sehr großes Thema. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht.
Was ist mit übermäßiger Bestätigung der Kinder? Das habe ich auch mal gelesen, dass das bei narzisstischen Persönlichkeiten
vorkommen kann, ne?
Als Ursache sein kann.
Ja, es gibt wohl bestimmte Arten von Narzissmus. Da kann ich mal einen Infopost zu machen, dass es bestimmte Arten gibt. Und ich glaube, da war das bei einem Narzissmus-Typus besonders hoch. Müssen wir auf jeden Fall nachrecherchieren. Ist eh ein Riesenthema, das Ganze. Dann kommen wir zu den Symptomen. Die würde ich einfach mal durchgehen.
Ja.
Ja, Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Ja, Lektor von Bud Spencer. Übermäßige Beschäftigung mit Fantasien bezüglich Geld, Macht, Schönheit, safe da. Überzeugung, einen besonderen Status zu haben und einmalig zu sein, auch auf jeden Fall da. Bedürfnis nach übermäßiger Selbstbestätigung und Bewunderung. Das ist, glaube ich, auch, warum er das Kamerateam engagiert hat, weil man denkt sich ja eigentlich, warum zur Hölle, wenn du deine Mutter umbringst, warum willst du dann noch ein Kamerateam? Hast du nicht Angst, dass es dann noch mehr, dass du in der Öffentlichkeit stehst? Aber er hat ja zum Beispiel auch diesen Knastmarathon da. Er findet das ja einfach mega geil, im Mittelpunkt zu stehen.
Ja, ja, klar.
Ja, arrogante und hochmütige Verhaltensweisen. Dafür müsst ihr euch die Doku angucken. Ich finde, da sieht man es übertrieben krass. Gefühl von innerer Leere und Sinnlosigkeit, können wir nicht sagen, ob es so ist. Störung des Identitätsgefühls, ausgeprägte Selbstwertdefizienz, ja, Minderwertigkeitsgefühle, das wissen wir alles nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein. Genau, also das jetzt sind einfach nur mal, was vielleicht noch wichtig ist, ist erhöhte Verletzlichkeit und Kränkbarkeit. Ist ja immer so, wenn die Frauen ihm da so ein bisschen, ja, dagegen gehalten haben, dann ist er ja ultra ausgerastet. Mangel an Empathie, Angst vor negativer Beurteilung durch andere, Auftreten von wahnhaften Störungen mit Größenideen. Ja, auch dann so, ich wandere jetzt mal mit nach Schwedisch-Lappland aus. Oder das ist auch mein Traum, komm, wir machen das jetzt so. Und ich glaube auch, dass die andere Menschen extrem für sich begeistern können.
Ja. Vielleicht an der Stelle, es geht hier wirklich um eine psychologische Störung. Das ist hier ähnlich wie zum Beispiel eine psychopathische Störung. Wir hatten das bei Graham Dwyer. Und man muss hier ganz deutlich abgrenzen zu dem alltäglichen Gebrauch von Narzissten. Nur weil jemand Probleme mit seinem Selbstwert hat oder ein oder zwei Züge zeigt, nur weil jemand manipulativ ist, heißt das nicht, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ich sage das deswegen, stimmt, weil gerade Social Media irgendwie sehr, sehr viel, also das, ich glaube, der Aufhänger ist so ein bisschen, dass viele Leute anfangen, über toxische Beziehungen zu sprechen. Das hat was auch gut ist, das hat viel mit Narzissmus zu tun, aber die Gefahr ist eben, dass man dann schnell hingeht, vor allem bei einem Wort, was auch im Alltag benutzt wird, für Leute, die so ein bisschen selbstverliebt sind. Es geht hier wirklich um eine psychologische Störung und nur weil jemand so ein bisschen so in die Richtung ist oder wirkt wie jemand, der sehr von sich selbst überzeugt ist, heißt das nicht, dass derjenige eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
Was natürlich nicht heißt, wenn jemand die Störung nicht hat, aber sich trotzdem halt scheiße benimmt, dass man dagegen auch laut werden darf.
Ach so, ja. Das,
ne, das meint, also ich sag's nur, bevor wir jetzt ultra gebasht werden.
Nee, glaube ich nicht.
Nee, aber ich glaube halt auch tatsächlich durch die Aufklärung werden natürlich auch mehr Leute laut. Und ich glaube auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es öfters dazu kommen wird, dass Leute sowas entwickeln.
Das kann sein. Ah, wo du es gerade sagst, die Frage hatte ich eh noch. Hast du da eine Zahl, wie oft das vorkommt?
Ja, warte, stand hier oben. Die Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung, jetzt nur auf die Persönlichkeitsstörung,
ja,
ne?
Ja, ja.
Liegt je nach verwendeten Diagnosekriterien bei 0,5 bis 2,5%. Narzisstische Persönlichkeitszüge finden sich jedoch viel häufiger in der Bevölkerung. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe.
Worüber wir gerade gesprochen haben. Wobei das ja doch relativ viel ist. Also selbst 0,5%, wenn man hier 100.000 ist doch eine gute Zahl, 0,5% von 100.000.
Ja.
Das wären ja 500 Leute in 100.000. Das heißt, es gäbe jetzt, wir wohnen hier in Aachen, gibt es 250.000 Einwohner. Das heißt, wir hätten hier irgendwas über 1.000 Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist schon viel, finde ich.
Auf jeden Fall.
Das ist schon viel. Das heißt, es wird schon auch mal vorkommen, dass man auf so Leute trifft. Die sind dann hoffentlich nicht alle so krass wie...
Großteil ist auf jeden Fall Männer. Also habe ich gelesen, trifft auf jeden Fall auf Männer zu.
Gibt es da, das ist ja auch schon wieder ganz interessant, also ist das genetisch bedingt oder ist das so, weil glaub, von Männern...
die Gesellschaftsrolle so ein bisschen.
Genau.
Ich glaube, das ist wieder, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Ich habe darüber jetzt nichts gelesen, aber ich glaube, dass es immer so wechselwirkungsmäßig ist.
Ja, dann aber vielleicht die Frage an unsere Hörerinnen. Vielleicht gibt es ja jemand, der sich mit dem Thema voll gut auskennt. Vielleicht gibt es jemand aus den Genderwissenschaften oder aus den Sozialwissenschaften generell, der sich mit dem Thema befasst hat oder die sich mit dem Thema befasst hat und kann uns da weiterhelfen. Und vielleicht gibt es da ja auch handfeste wissenschaftliche, ich wollte jetzt Beweise sagen, aber Indizien dafür, wieso das bei Männern häufiger auftritt als bei Frauen.
Ja, und
das würde mich interessieren.
Was wir vielleicht auch noch sagen wollen, ist dazu, was Raffi eben gesagt hat, dass natürlich dass er irgendwoher kommt und Narzissmus ja auch eine Ursache hat und dass er auch ja einen Ursprung hat und man das verstehen kann. Ich weiß, ich gehe den ZuhörerInnen damit. Ich sage es aber, nee, mir ist das wichtig. Ja. Mir ist das wirklich super wichtig, sorry. Man kann das verstehen, man kann den Zusammenhang verstehen, warum Menschen Narzissten oder Narzisstin werden, aber wir akzeptieren dieses Verhalten nicht. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen dann wehgetan wird, so, weil man auf der Seite von denen stehen muss. Also das möchte ich zumindest, die davon betroffen sind. Natürlich, was natürlich nicht heißt, dass wenn sich da jemand Hilfe suchen möchte, weil das muss es natürlich auch geben, der allein oder die allein gelassen wird. Da kommen wir vielleicht schon zu dem Punkt Therapie. Eigentlich immer so, wenn ich mit Leuten über Narzissmus geredet habe, sei es mit TherapeutInnen oder Coaches oder sonstiges, da war das immer so, die waren immer sehr auf Abstand zu dem Thema Narzissmus, so kein Bock drauf nach dem Motto. Ich lese einfach mal, was hier steht, ja. Der Patient, hier steht nur der Patient, also der Patient oder die Patientin ist im Alltag meist gut angepasst und sucht eine Psychotherapie in der Regel nur selten von selbst auf, was ja auch denke ich, damit zu tun hat, dass er denkt, ich bin der Beste und gut so, wie ich bin. So.
Und auf der anderen Seite ein extrem abgeschwächtes Selbstwertgefühl hat und das natürlich
noch mehr da tiefer
da
gehen
in die
würde,
Kerbe reinschlagen.
Wenn er denken würde, ich brauche Psychotherapie, so, ja. Meistens veranlasst die sogenannte narzisstische Krise, bei der das Weltbild des Narzissten zusammenzubrechen droht, zum Beginn einer Psychotherapie. Meistens veranlasst die narzisstische Krise die Psychotherapie, bei dem das Weltbild zusammenbricht. Vielleicht, wo die das merken, checkst du den Satz?
Ja. Die haben irgendeine Krise und dann fangen sie Psychotherapie an und entweder davor oder halt im Laufe dessen bricht halt das Weltbild zusammen.
Ich verstehe. Ja. Okay.
Es wird ja durchaus auch ein paar Leute geben, die dann irgendwann merken, dass da irgendwas in ihrem Kopf anders ist als bei anderen.
Und den Satz, der jetzt kommt, ich glaube, so meist läuft das dann meistens, wie die Menschen in die Psychiatrie, Behandlung kommen. Auch können mit der ursächlichen Erkrankung im Zusammenhang stehende Konflikte den Patienten dazu bringen, eine Therapie zu beginnen. Beziehungskrisen, Gefühl von innerer Leere, depressive Verstimmung oder Suizidalität. Also ich glaube, dass tatsächlich auch, dass nicht die Leute kommen und sagen, hey, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern meine Partnerin, keiner versteht mich oder so, das, warum sind die so doof, warum bin ich so gut? Es ist alles platt gesagt, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und genau, dann, wo du schon sagst, das ist jetzt so ein Begriff, der immer mal wieder häufiger verwendet wird. Da gab es ja die Szene, sage ich jetzt mal, wo der Sven zu seiner ersten Frau sagt, dass er ihr das Portemonnaie nicht geklaut hätte und dass es ihre falsche Wahrnehmung ist, dass es ja gar nicht so gewesen ist. Und da kommt ja oftmals der Begriff, wir unterhalten uns da ja auch oft drüber, der Begriff Gaslighting auf. Mhm. Kannst du das erklären oder soll ich die Definition sagen, die hier?
Ich kann das gerne erklären, was das ist, ja.
Ja.
Das kommt aus irgendeinem Film oder einer Serie. Ich glaube aus einem Film, der Begriff Gaslighting.
Genau, hier der Begriff stammt ursprünglich vom Titel des Theaterstücks Gaslight des britischen Dramatikers Patrick Hamilton, in dem diese Praxis erstmal beschrieben und thematisiert wird.
Okay, also Gaslighting ist, wenn man die Wahrnehmung eines Mitmenschen verdreht, was der ja die ganze Zeit macht, wenn er da sagt, das hast du völlig falsch verstanden.
Genau, also hier stehen zum Beispiel Beispiele wie Absprechen der Berechtigung oder Uminterpretieren der Gefühle des Opfers, behaupten, dass Opfer, hier steht immer jetzt Opfer, ihr wisst, dass wir das nicht so gerne sagen, behaupten, das Opfer hätte etwas getan oder gesagt, woran es sich selbst jedoch gar nicht erinnern kann. Manipulieren von Dingen in der Wohnung oder im Umfeld des Opfers, zum Beispiel Gegenstände an ungewöhnliche Orte legen, Alltagsgegenstände oder Dokumente verstecken. In Abwesenheit des Opfers Kleinigkeit in der Wohnung verändern, Radio einschalten, Wohnungstür nicht abschließen, Auto des Opfers umparken und dann das Opfer beschuldigen, es sei zerstreut oder desorganisiert.
Was guckst du mich jetzt so an?
Nee, alles gut. Ich verliere ja super oft Dinge. Nee, alles gut.
Ich sag's jetzt nicht.
Nein, Raffi hat nicht den kleinen Peugeot umgeparkt. Nein. Das schaffe ich schon ganz alleine.
Ja.
Das. Aber das ist halt schon echt heavy, ne? Also das ist ja schon.
Diese physischen Sachen finde ich auch super krank.
Weil dann, du wirst ja wirklich irre. Stell dir vor, das macht jemand mit dir.
Du wirst aber auch irre, wenn dir jemand permanent sagt, dass du Sachen falsch verstehst. Also nochmal an der Stelle, hier geht es nicht darum, wenn man in einer Meinungsverschiedenheit oder in einem Beziehungsstreit Sachen unterschiedlich wahrgenommen hat oder man irgendwie was gesagt hat und den anderen damit verletzt hat und so ein bisschen unterschiedliches Verständnis hat, sondern hier geht es um Menschen, die bewusst oder unbewusst hingehen und dauerhaft die Wahrnehmung enger Bezugspersonen manipulieren, um sich besser sich selbst ins bessere Licht zu rücken.
Ja.
Das ist hier gemeint. Nicht solche Meinungsverschiedenheiten, wo man irgendwie aneinander vorbeispricht, sondern.
Ja. Na, jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt mal das Beispiel, sagt der ein Typ sagt zum Beispiel, du findest WhatsApp-Nachrichten auf einem Handy, wo der Typ sagt, mit einer Alten irgendwie schreibt und sagt, siehst irgendwie dann, die haben sich getroffen oder du erkennst, du wirst offensichtlich betrogen. Und du konfrontierst denjenigen damit und er sagt, das stimmt nicht, das stand da nicht. Du hast dich verlesen, du bist verrückt, das steht da nicht. Und die schaffen das ja wirklich so weit, dass du dann denkst, okay, vielleicht bin ich wirklich richtig bekloppt im Kopf. Das ist, glaube ich, also so ein richtiger Mindfuck auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, der Bezug zu Narzissmus entsteht dann in dem Moment, wo es wieder um das abgeminderte Selbstwertgefühl geht. Weil natürlich so ein Narzisst, wenn einer mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung halt auch Probleme hat, in Konflikte zu gehen. Weil der ist ja sich ja so unsicher mit sich selber, dass er gar nicht schafft, so einen Konflikt auszuhalten, wo ihm halt auch was angelastet werden könnte. Und dann beginnt das, dass, das stimmt gar nicht und so weiter. Ich glaube, das ist so ein guter Link, was das jetzt mit Narzissmus zu tun hat. Und das hat dieser Sven, das hat Katja oft vorgelesen, auch immer wieder gemacht da in der Geschichte. Mhm. Oder die Julia erzählt das selber. Und die anderen Frauen.
Jetzt habe ich gerade so ein bisschen in den Faden verloren, was ich sagen würde. Ich glaube, Schuld ist da auch eine große Rolle. Also Schuld geben für Gefühle auch zum Beispiel. Also so habe ich letztens einen Satz gesehen, da stand dann irgendwie, ein Narzisst würde nicht sagen, es tut mir leid, dass ich Schuld habe, dass du dich so fühlst, sondern es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Du hast die Schuld daran. Weißt du, was ich meine? Ungefähr, versteht man das? Den Unterschied so ein bisschen? Ja. Hier stehen auch noch viele Sachen, die ich jetzt gar nicht gedacht hätte, sodass das irgendwie dazugehört, aber völlig crazy auf jeden Fall ist. Ja, zum Beispiel Schuld geben für Streit, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder auch dem Opfer unangemessenes Verhalten, Körpersprache oder Bekleidung vorwerfen. Dem Opfer einreden, dass es etwas nicht könne, nicht gut genug sei, unqualifiziert sei. Oder auch andere Menschen im Umfeld des Opfers zu instrumentalisieren und sie zum Beispiel veranlassen, in Gesprächen Partei für sich selbst beziehungsweise gegen das Opfer zu ergreifen oder Aussagen zu bestätigen. Isolation des Opfers, das ist ja hier auf jeden Fall in der Geschichte. Das ist halt auch das so, ne? Dann nach Schwedisch-Lappland mit dem in die völlige Isolation. Ciao. Ja. Also, ja. Was hier auch noch steht, ist, das wahre Gesicht als Gaslighter meistens nur dem Gegenüber gezeigt wird, aber nicht halt in der Gesellschaft. Also zum Beispiel, wenn jetzt andere Menschen im Raum werden, dann würde der dieses Verhalten des Gaslightings nicht machen, weil dann ja andere quasi drauf hinweisen könnten, so nach dem Motto, Alter, was machst du da gerade? Das fand ich dann doch ganz interessant. So, jetzt muss ich hier nochmal hochgehen, weil ein Thema wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen.
Ja, es ist komplex, ne? Da hängt so viel mit dran.
Es hängt super viel. Ich glaube, da könnte man schon fast eine eigene Podcast-Folge. Das wollte ich sagen, ich weiß es wieder. Der Podcast heißt Toja, aber billig. Also wie der Name Toja, Toyah. Die hat mit einer Psychologin, meine ich, in der Folge über Narzissmus gesprochen. Sehr gute Folge, werde ich euch auf jeden Fall einen Screenshot von oder einen Link auch auf jeden Fall reinpacken. Wenn ich irgendwas vergesse, ich sage dann manchmal in den Folgen, ich packe euch das rein und vergesse es dann immer, mache ich aber auf jeden Fall. Was mir aber noch wichtig ist, ist die Hilfe für Betroffenen, denn die soll jetzt sozusagen zum Ende des Falles für uns im Vordergrund stehen. Da möchte ich nochmal auf die Seite von der Julia hinweisen. Die hat ja eine eigene Facebook-Seite, wo sich Betroffene austauschen können, wo auch super Tipps stehen, was man machen kann, wenn man auch Gewalt erfährt. Wie gesagt, die Facebook-Seite heißt Schweigen brechen, dann das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Das machen wir euch ja immer in die Shownotes. Und dann gibt es noch die Seite Narzissmushilfe. Die machen auf YouTube viele Videos zu dem Thema. Und natürlich auch Freunde, Familie mit ins Boot holen, Hausärzte, Hausärztinnen ansprechen, Beratungsstellen, was es alles gibt. Auf jeden Fall, wenn ihr denkt, da könnte vielleicht was im Argen liegen, dass man einfach mal drüber geredet hat so und sich Hilfe holt. Und die Julia hat auf ihrer Instagram-Seite letztens was geteilt, was ich euch gerne noch vorlesen würde. Julia schreibt da nämlich, dass Wissen Macht gegen narzisstische Wut ist. Also je mehr man darüber weiß, wie die sich äußert, dass man dann ja quasi Handlungsstrategien erhalten kann. Sie schreibt dazu, dass sie aus eigener Erfahrung sagen kann, dass sie 6 Dinge von dieser sogenannten Narzissmushilfe, von der ich eben gesagt habe, empfehlen kann. Und die werde ich jetzt vorstellen. Sie sagt zu diesen Punkten, dass diese Punkte die unberechenbare Wut bei einem Narzissten auslösen können und es dann für die Betroffenen gefährlich werden kann. Und deswegen findet sie es wichtig, darüber zu berichten. Und ich würde die Punkte einmal vorlesen und sie sagt dann auch immer, was man dagegen dann aber tun kann. Also, Narzissten zur Verantwortung ziehen. Was dagegen hilft, ist die wichtigste Regel, no contact. Narzissten sind abhängig von dir und deinen Reaktionen. Reagier nicht mehr auf sie. Nein, er oder sie wird sich nicht für dich ändern. So, das ist das, was dagegen quasi dann helfen würde, den Kontakt abzubrechen. Natürlich, das ist natürlich einfach gesagt, natürlich mit Unterstützung wahrscheinlich. Dann das Wissen anhäufen, dass man sich quasi, ja, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen guckt, sich damit beschäftigt, vielleicht auch zu einer Beratungsstelle geht. Informiert euch darüber, schreibt sie über toxische Beziehungen, was es für Facetten gibt. Narzissmus ist nur eine davon. Wenn ihr wisst, was er oder sie macht, könnt ihr euch besser schützen. Drittens schreibt sie, bereitet euch vor. Auszug, Trennung, Schmierkampagnen, schreibt sie dazu. Wendet ihr euch gegen ihn oder sie, seid ihr sofort Staatsfeind Nummer 1. Also meine Lieben, bringt euch erst in Sicherheit und holt euch Unterstützung. Ich denke, das ist ja vor allem wichtig, wenn Gewalt mit im Spiel ist, psychische Gewalt im Spiel ist, dass man sich da wirklich von professionellen Stellen auch Unterstützung holt. Und ja, zu guter Letzt, narzisstischer Missbrauch ist Missbrauch, also es ist Gewalt. Wenn du dich in einer solchen Situation befindest, musst du da raus. Lass dir bitte helfen, schreibt Julia. Wenn du nicht weißt, wie, hier zwei Seiten, die ich in Kürze über die Suchfunktion bei Insta gefunden habe. Narzissmushilfe, also @narzissmushilfe und @narzissmusfacetten. Es gibt noch viele mehr. Schaut euch die Videos von Arti, A-R-T-I, auf YouTube auf ihrem Kanal an. Das Video heißt, wie Julia schreibt, Hilfe für Opfer von Narzissten. Sie helfen bereits zur ersten Aufklärung. Weiter schreibt sie, bitte macht euch bewusst, jemand, der in einer toxischen Beziehung oftmals stark manipuliert und komplett gehirngewaschen ist, der kommt da meistens nicht alleine raus. Nur die nahestehendsten Menschen mit genug Hartnäckigkeit können einen in einer solchen Situation da rausholen. Zum Beispiel wie hier Julias Vater, der ist ja wirklich dran geblieben, ne?
Ja.
Trotzdem braucht es vom Opfer des Manipulierten die Annahme, in einer toxischen Beziehung zu stecken. Das ist im Übrigen genderneutral. Das kann Männern genauso passieren wie uns Frauen. Die Täter und Täterinnen gibt es auf beiden Seiten. Finde ich auch nochmal gut, dass sie das dazu schreibt. Genau, diese 6 Punkte, die ich eben gesagt habe, nicht, dass jetzt alle durcheinander kommen, das sind dieses, war die 6 Punkte, wann es gefährlich werden kann und das andere, was man dagegen tun kann. Ich hoffe, das versteht man ein bisschen.
Mhm.
Ja, also was noch gefährlich ist, ist, wenn der Narzisst enttarnt wird, ne, hat man ja auch hier gemerkt, sobald er merkt, ach fuck, Alter, die kriegt's gerade mit, dann geht's ab. Wenn der Narzisst nicht im Mittelpunkt steht oder als perfekter Mensch angesehen wird, wenn er sich in seiner Grandiosität gefährdet fühlt und an seine Unzulänglichkeiten erinnert wird, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt und wenn die Schuldumkehr scheitert, also wenn er das quasi nicht hinkriegt, dem anderen die Schuld zu geben, wenn da jemand gegenhält. Genau. Ja, wir hoffen, dass die Folge ja, euch ein bisschen informiert hat. Wir beschäftigen uns auf jeden Fall auch weiter mit dem Thema. Wie gesagt, es ist ein Riesenthema. Aber ich denke, dass wir jetzt erstmal im Groben das Wichtigste dazu gesagt haben und ja, Wichtigste ist für uns immer, die Überlebenden haben keine Schuld. Die Schuld hat am Ende der Täter, auch wenn es Ursachen für sein Verhalten gibt. Aber wir stehen natürlich auf der Seite der Überlebenden und der Betroffenen. Ist uns ganz wichtig. Amen, Raffi. Sorry, ich habe jetzt voll viel geredet.
Meine Öhrchen bluten.
Deine Öhrchen bluten?
Nee, Quatsch. Ist ja auch gut und wichtig.
Auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal, ja. Raffi, damit es jetzt festgenagelt wird quasi, Raffi hat beim nächsten Mal eine Folge für uns.
Ja, ich hätte es am Ende gesagt. Also vielleicht hier nochmal der Aufruf. Euer Oh-Mann-Ehe des Jahres, wir würden es gerne wissen. Schreibt es uns. Wir haben schon ein paar
echt geile Sachen bekommen.
Hot Contenders.
Da müssen wir also, echt auslosen, ne?
Da wird nicht ausgelost, wir machen uns so eine Punkteskala oder irgendwie gut. Sowas. Und zur Not müssen wir auslosen, ja. Also schickt uns eure Stories zu. Wir werden die anonymisiert dann gegebenenfalls auch vorlesen. Ihr habt jetzt noch ja bis kurz vor der nächsten Folge Zeit. Also
ja, bis zum, wann ist denn das dann? Heute ist Sonntag, Mittwoch ist der 7.
Ihr habt noch bis zum 21. Zeit oder bis zum 20. Zeit.
Da kommt es aber nicht bis Weihnachten an. Aber es kommt eh erst im Januar an, wahrscheinlich.
Genau. Schickt es uns zu. Wir werden den oder die Gewinner in der nächsten Folge vorstellen. Und die Folge werde
Oder anonym dann halt. Also ihr dürft uns auch richtig peinliche Sachen schicken. Wir behandeln das mit Anonymität und dann bekommt ihr den Fresskorb einfach. Aber es wäre schon cool, wenn wir eure Geschichte erzählen dürften im Podcast, weil...
Naja, die Geschichten werden erzählt. Ja. Also
eure Namen werden natürlich nicht genannt.
Ja. Genau, und ich werde ihn dann in der Folge bekannt geben, denn ich habe die große Ehre, die letzte Folge in diesem Jahr vorzustellen.
Ja, die Leute haben auch Bock auf dich, Raff. Die Leute sagen, wann kommt wieder Raffi und macht eine Folge? Hast du schon eine Idee? Kannst du uns schon ein bisschen...
Nein.
Ihr könnt uns ja mal schreiben, was für ein Thema ihr haben wollt, aber ich denke, Raffi wird eh seinen eigenen Scheiß machen. Er guckt mich gerade schon böse an.
Ja, nee, habe ich keinen...
Ich kenne Bock drauf, sagt er.
Ich kenne Bock drauf. Nee, schickt uns ruhig mal, was ihr hören wollt. Und vielleicht suche ich mir was aus. Vielleicht finde ich aber auch was, wo.
Raffi, ich möchte, dass du dir so, ich meine, du gibst ja immer Mühe, ne? Aber ich möchte so eine richtig schöne, auch als Geschenk für mich mal. Ich meine, du machst ja auch, Raffi ist ja hier der Tontechniker und macht ja auch immer viel mit. Aber ich freue mich auch mal, hier zu sitzen und mal mir eine Geschichte anzuhören.
Ja, wird doch dann so.
Ja, ist schön. Ja, und ich denke, zum Durchatmen auf jeden Fall jetzt Guilty Pleasure oder Oh Money? Was hast du dabei? Raffi hat, ey Leute, er hat wieder, ich habe heute auf der Rückfahrt gesagt, Raffi, heute bist du dafür verantwortlich.
Ja, ich habe lieber ein bisschen die Äuglein zugemacht.
Also hast du wirklich nichts?
Nee.
Dann gebe ich dir wieder eine Guilty Pleasure Kategorie, weil ich habe ein Oh Money. Was möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du?
Gib mir die Kategorie heraus.
Okay, dann ist jetzt, ich ziehe mir jetzt was aus dem Bing-Bong. Guilty Pleasure Kategorie Autofahren. Guilty Pleasure. Jetzt kann er gar nichts mehr sagen.
Guilty Pleasure. Also, ich hätte ja gesagt, dass ich meinen Road Rage nicht immer so im Griff habe, aber das ist ja nicht wirklich ein Pleasure, da geht es ja mehr. Dann selber auch nicht so mega gut.
Echt? Ich finde das aber, ich mache das
sehr, du findest das befreiend?
Ich finde das nee, schön, mir macht das richtig Spaß, Leute zu beleidigen.
Nee.
Okay, schade.
Oh, ich esse gerne im Auto. Ich glaube, das ist was viele Leute machen.
Im Auto essen?
Ja.
Aber ich kann das nicht. Kann man das erst nach ein paar Jahren Führerschein? Wie macht man das?
Na, es geht schon. Nö, nicht nur beim Fahren. Beim Fahren eigentlich eher nicht so, aber dann... Das hat immer so ein bisschen das Feel für mich, entweder von Urlaub oder von McDonald's Drive-In fahren.
Oh, Guilty Pleasure. Mamas, wie nennt man das, Kühlboxen, wenn man so einen Ausflug zum See gemacht hat.
Ja, nice. Mm. Aber kein Guilty Pleasure, einfach nur ein Pleasure.
Einfach nur ein Pleasure. Ist nicht guilty. Wer das nicht mag, ist nicht normal.
Okay. Dein Oh Money?
Mein Oh Money kam mir wieder in den Kopf. Und ich habe da sogar Bild- und Videomaterial zu. Und ja, das werde ich euch auch in die Story machen, weil das ist wirklich so lustig. Raffi erinnert sich auch noch daran. Ich habe, also kurz, warum mir das wieder in den Kopf gekommen ist. Bevor ich am Samstag meine Wäsche waschen wollte, nee, es war Freitag, sehe ich, dass von der Waschmaschine alles nass ist. Alles ist nass. Und ich denke, scheiße, jetzt ist die ausgelaufen. Dann fühle ich auf dem Boden und ich denke, nee, das ist kein Wasser. Was ist passiert?
Oh nein.
Mir ist natürlich das Waschmittel von der Waschmaschine geplatzt, weil ich zu faul bin, Deckel drauf machen. Ich hasse es, ob Zahnpasta oder sonstiges. Ist runtergeplatzt und 1,5 Liter Frosch ob der Erde. Und man kriegt es ja nicht weg, weil wenn du es mit Wasser wegmachen willst, schäumt es, dann wird es mehr und du wirst aggressiv. Naja, das war auf jeden Fall
nicht das Oh Money.
Nicht das Oh Money, weil das Oh Money ist vor 4 Jahren passiert.
Drei
Jahren. Ihr müsst euch vorstellen, das war kurz bevor ich mit Raffi zusammengezogen bin.
Also 3 Tage davor.
3 Tage davor. Es war fucking 38 Grad und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der Grinch des Sommers. Ich hasse Hitze. So, und deswegen wollte ich an diesem Tag alles auf einmal machen, damit ich mich schnell wieder hinlegen kann. Hab also eine Wohnung über 2 Etagen gehabt, wollte Müll rausbringen, die Wäsche rausbringen und musste aber auch neues Waschmittel mit nach unten in den Keller nehmen. Hab also den Wäschekorb als unterstes genommen, dann den Biomüll und auf dem Biomüll die, das war so eine 2,5 Liter neue Flasche Tandil oder sowas, so Babyblau oder so grün. Und obendrauf hatte ich noch abgelaufene Haferflocken. Das war auch schön. So, ich gehe und natürlich war das nicht mit Gurten oder so befestigt und mir platzt auf der Treppe diese 2 Liter Tandilflasche in der Luft, platzt die gefühlt auf und schwingt an die Wand, schwingt an die andere Wand. Wie das passiert ist, ich weiß es nicht, aber es war, die ganzen Wände des Altbaus waren beschmiert, das ganze Treppenhaus, der Kronleuchter, das ist jetzt auch nichts, wo man mal so einfach drankommt, es war einfach alles voll. Und dann habe ich, Raffi, erinnerst du noch, als ich dich angerufen habe?
Also ich habe das dann gestrichen danach.
Naja, aber ich habe halt erstmal wirklich den Nerven, weil ich musste auch irgendwo hin, wir waren kurz davor, eine Reise noch anzutreten und ich dachte so, nee, ich kann das jetzt nicht. Und ich habe wirklich auch halb lachend, halb heulend dann Raffi so, Raffi, hier ist alles voller 2 Liter Waschmittel. Und immer, wenn ich da drüber gehe, rutsche ich aus. Ich konnte halt auch nicht mehr gehen. Ich bin nur noch gerutscht. Ich konnte es nicht wegwaschen, weil dann, es hat so nach Feenfurz in diesem Haus gerochen. Es war unglaublich.
Aber ihr müsst euch halt vorstellen, dass halt, es war so eine Wohnung im Anbau und Kathi hat im ersten Stock gewohnt und der Mitbewohner im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss war auch der Eingang. Und
alles
halt
voll.
Unten im Erdgeschoss war dann halt so in 3 Meter Höhe halt immer noch Spritzer und Flecken von dem Waschmittel. Also alles war voll damit.
Und ich wollte es dann halt streichen. Man hat halt drüber gestrichen. Man hat es auch nicht abgewaschen bekommen. Das noch vorher. Dachte ich, okay, muss halt drüber streichen. Du hast drüber gestrichen. Das ging immer wieder durch. Was haben wir dann für eine komische Farbe nehmen müssen?
Ich glaube, du hast dann noch einmal mit Isolierfarbe drüber gestrichen und dann war es weg.
Ja, aber auch nicht wirklich. Also wenn das jetzt einer meiner Ex-Mitbewohner hört oder die Lisa, die jetzt da wohnt, können wir sagen, ob das immer noch da ist. Weil,
Hättest du jetzt vielleicht nicht sagen sollen, nicht, dass noch irgendwelche Regressansprüche hier kommen.
Nee, ganz ehrlich, ich habe dem das gesagt. Ich habe damals 400 Euro neben. Nee, okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Und der Bautrockner, ich erinnere dich dran, der da 800 Jahre stand und gemacht hat. Naja, auf jeden Fall habe ich die Kaution ja auch wiederbekommen. Hat sich das niemand angeguckt. Ja, ich habe mein Bestes gegeben und habe gedacht, ich lerne aus meinen Fehlern. Und als ich das dann gestern sah, dachte ich, es verfolgt mich. Aber ich muss anscheinend so lerne ich anscheinend. Muss jetzt noch ein drittes Mal passieren. Es klebt auch übelst im Bad. Wenn du gleich da reingehst, hast du ein bisschen auf.
Ich habe mich schon gewundert, wieso klebt der Badboden so?
Ich habe aber keinen Bock mehr auch.
Okay. Na gut. So, ich erlöse dich jetzt mal, Kathi.
Ja, gehen wir jetzt Star Wars gucken.
Ja, mal gucken. Können wir machen. Ich will jetzt mal die Abmoderation so ein bisschen üben fürs nächste Mal, merkst du?
Dann, ich halte jetzt meinen Mund, du darfst jetzt alles zu Ende machen.
Nö, ich wollte eigentlich nur noch sagen,
tschö war.